Energiezukunft im Dialog. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Stiftung Energie und Klimaschutz, einer gemeinnützigen Stiftung der NBW. Ziel der Stiftungsarbeit ist es, durch Veranstaltungen und Online-Beiträge eine informierte Diskussion mit spannenden Referentinnen und Referenten über unsere Energiezukunft und Klimaschutz zu ermöglichen. Unser Podcast bietet Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, in Ergänzung hierzu einen Deep Dive, in dem die Themen tiefer beleuchtet werden. Mehr Informationen über unsere Formate finden Sie in den Shownotes oder auf unserer Webseite.
Heute sprechen wir mit Kerstin Nell über das Gebäudeenergiegesetz. Sie ist Expertin für erneuerbare Energien und Energieeffizienz von Gebäuden. Was sie genau macht, kann sie uns am besten selbst sagen. Hallo Frau Nell, herzlich willkommen. Vielleicht erzählen Sie ein bisschen mal, was so Ihren Alltag prägt.
Ja, hallo Frau Klein, herzlichen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, dass wir den Podcast heute aufnehmen. Ja, ich komme aus der Richtung Architektur und bin Sachverständige für Immobilienbewertung, habe lange Jahre lang bei der Sprengnetter Real Estate Service gearbeitet, 13 Jahre, habe mich dann selbstständig gemacht und bin jetzt als Autorin und Referentin tätig und stelle immer wieder fest, dass noch ganz viel Aufklärungsarbeit zu tun ist, gerade bei den Eigentümern, die einfach durch die Medien letztes Jahr sehr stark verunsichert worden sind und durch die Politik, die wir hatten, diese Diskussionen. Und da finde ich es ganz wichtig, aufzuklären. Und die Makler und auch die Sachverständigen für die Immobilienbewertung sind meine Zielgruppe. Das heißt, wir schauen auch, wie wirkt sich das Ganze auf die Immobilienbewertung aus? Was müssen die Makler wissen? Und das waren in der Vergangenheit so 4, 5 Paragraphen, die man vom der NF, also der Energieeinsparverordnung oder auch dem GEG kennen musste, und mittlerweile sind es halt über 20, und das zeigt einfach auch die Schwierigkeit für die Immobilienexperten.
In der Tat, also wir hatten ja auch auf Bundesebene eine sehr angeregte Debatte zum Thema Gebäudeenergiegesetz, und ich glaube, wir sind jetzt seit dem 1.1. diesen Jahres in der Form, dass wir jetzt tatsächlich das GEG in Kraft haben. Wir haben damit auch ein Ziel, die Treibhausgasemissionen im Gebäudesektor tatsächlich bis 45, also 2045 auf Null zu senken. Mit anderen Worten, alle Gebäude sollen klimaneutral mit Wärme versorgt werden, und ab 2024 sollen die neu eingebauten Heizungsanlagen dann auch zu 65% mit Erneuerbaren betrieben werden. Also kein kleines Brett, was man da bohren muss, wie Sie selber sagen. Erzählen Sie doch mal, was so aus Ihrer Erfahrung, wie kann man denn klimafreundlich heizen? Wie schätzen Sie denn die aktuelle Situation da jetzt im Wärmemarkt auch ein, nach den Debatten und dem, was da jetzt auch draus gefolgt ist?
Ja, ich denke, da muss man zwischen dem Neubau und den Bestandsgebäuden unterscheiden. Im Neubau ist es natürlich sehr viel einfacher, das umzusetzen, weil ich ganz anders planen kann und ganz anders vorausschauen kann. Da habe ich also viele Möglichkeiten, und da ist das Thema Einsatz von erneuerbaren Energien ja auch gar nicht so neu. Natürlich haben wir jetzt eine Verschärfung mit den 65%, aber vorher hatten wir dort auch schon, je nachdem, welche erneuerbare Energie ich eingesetzt habe, einen gewissen Prozentsatz, den ich damit abdecken musste, ob das jetzt eine Solarthermieanlage war oder eine Wärmepumpe. Und daher ist es im Neubaubereich gar nicht so neu, sondern nur verschärft worden. Und da kann ich natürlich die Anforderungen auch weiterhin erfüllen, indem ich eine Wärmepumpe einsetze. Ich kann auch weiterhin Stromdirektheizungen einbauen. Dann habe ich zwar höhere Anforderungen an den Wärmeschutz, aber auch das ist weiter möglich. Dann haben wir den Einsatz von Wasserstoff, aber natürlich auch Biomasse, also eine Pelletsheizung, Stückholzheizung, all das ist da weiterhin möglich, und da kriege ich die 65% auch gut mit erfüllt. Ein bisschen schwieriger ist das im Altbau, weil ich da einen Rahmen habe, zu dem auch meine erneuerbare Energie passen muss. Das heißt, ich habe in den meisten Altbauten eine höhere Vorlauftemperatur, weil ich keine Flächenheizung habe, also keine Fußbodenheizung oder in seltenen Fällen auch eine Wandheizung, sondern im Bestand habe ich in der Regel Heizkörper. Und wenn ich dann dazu noch eine Gebäudehülle habe, also Fenster, Zweischeibenverglasung, die 30 Jahre alt sind, ein einschaliges Mauerwerk, das Dach vielleicht nicht oder einfach baujahrestypisch gedämmt, dann ist das sehr schwierig, da mit erneuerbaren Energien zu arbeiten, weil ich die im Moment nur effizient nutzen kann bei einer niedrigen Vorlauftemperatur. Und das widerspricht sich so ein bisschen. Und von daher ist im Altbau, aber kann ich zum Beispiel eine Pelletsheizung oder Stückholzheizung, ist gar kein Problem seitens der Vorlauftemperatur. Dann brauche ich entsprechende Lagerfläche und muss natürlich auch so eine Anlage betreiben wollen. Oder ich warte ab, was die Technik bringt. Wir haben ja aktuell die Möglichkeit, Gasheizungen zu kaufen, diese sogenannten H2-Ready-Heizungen. Die können aktuell 20-30% Wasserstoff verbrennen, wenn wir sie denn geliefert bekommen mit dem Erdgas gemischt. Und die Hersteller sind derzeit dabei, Prototypen zu testen, die 100% Wasserstoff verbrennen können. Dort ist geplant, dass die ab 2025 auf den Markt kommen. Und dann wäre das natürlich auch eine gute Alternative für den Bestand. Wobei man da sagen muss, man weiß halt nicht, wie es sich preislich entwickelt. Ne? Also wo gehen die Preise für den Wasserstoff hin? Was ist durch die CO2-Bepreisung mit unserem Gaspreisen? Das ist so ein bisschen der Blick in die Glaskugel, der da leider dann bleibt und was eine Unsicherheit ist für die Eigentümer.
In der Tat, das Thema Wasserstoff ist ja im Wärmemarkt auch eines, das immer wieder heiß diskutiert wird. Für manche ist es der Heißbringer, für andere ist es eher eine Technologie, die zumindest in diesem Anwendungsgebiet noch nicht wirklich angekommen ist. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Also die Bürgerinnen und Bürger, die jetzt vor ihren Entscheidungen in Sachen Wärme im Haus stehen, worauf sollten die sich fokussieren? Ist da Wasserstoff etwas, was jetzt in näherer oder auch wie auch immer gearteter Zukunft eine Rolle spielen kann?
Das kann sicherlich eine Rolle spielen. Wir müssen, wie gesagt, schauen, wie sich da auch die Technik entwickelt. Wir haben durch das GEG einen Rahmen bekommen, aber uns fehlt einfach ein bisschen die Praxis leider, um das Ganze, um diesen Rahmen zu füllen. Und wenn ich jetzt eine Bestandsimmobilie habe mit einem hohen Energieverbrauch oder hohen Energiebedarf, dann treffen mich natürlich auch die Kosten ganz anders. Also wenn der Wasserstoff, wovon wir ja auch einen Großteil importieren müssen, also Deutschland wird nicht in der Lage sein, diesen grünen Wasserstoff, den wir ja letztendlich haben möchten, selber herzustellen. Das heißt, wir sind weiterhin abhängig von Importen und ja, da kann man einfach noch nicht sagen, wo die Preise hingehen. Und wenn ich dann eine Immobilie habe, die viel Energie braucht, um es warm zu haben und warm Wasser zu haben, dann kann das echt teuer werden.
Ja, danke für die Einordnung. Ich glaube, das ist mal ganz erfrischend, mal einfach von so einer ganz nüchternen Perspektive, ohne irgendwie politische Komponenten bewertet zu haben. Bleiben wir mal beim Thema Technologien. Es gibt ja noch eine zweite, die auch viel hoch und runter durch die Presse gegangen ist, das Thema Wärmepumpen.
Ja, das ist mein Lieblingsthema.
Also, was ist das eigentlich, dieses ominöse Wärmepumpe? Was macht das und ist das nicht nur im Neubau, sondern auch im Altbau vielleicht eine Variante, wie man da klimaneutral und auch kostengünstig unterwegs sein kann?
Ja, dafür vielleicht als Einstieg eine ganz kurze nochmal Beschreibung oder Erklärung, wie diese Wärmepumpe überhaupt funktioniert. Wir haben also bei der Sprengnetter Real Estate haben wir eine Umfrage durchgeführt bei den Maklern und Sachverständigen und die hat gezeigt, dass mehr als 50% die Wärmepumpe immer noch für das Allheilmittel halten und dass denen gar nicht bewusst ist, was das für eine Abhängigkeit hat zu der Gebäudehülle, zu der Vorlauftemperatur. Und dafür muss man wissen, wie eine Wärmepumpe funktioniert. Also man kann sie sich ganz vereinfacht in drei Kreisläufen vorstellen. Wir haben einen Sohlekreislauf, das ist ein Wasserfrostschutzmittelgemisch, was die Wärme aus der Außenluft oder auch dem Erdreich aufnimmt. Dann wird diese Wärme an einen Kältemittelkreislauf übergeben. Dieses Kältemittel ist sehr temperaturempfindlich, das wird dann gasförmig. Und wenn ich jetzt ungefähr 12 Grad aus dem Erdreich raushole, dann sorgt ein Kompressor dafür, der dieses Kältemittel weiter verdichtet, dafür, dass ich auf die gewünschte Vorlauftemperatur komme. Und je größer dieses Delta zwischen der Wärme, die ich beispielsweise aus dem Erdreich hole, nehmen wir da jetzt mal die 12 Grad, und meiner Vorlauftemperatur im Gebäude, die bei einer Fußbodenheizung bei 35 Grad liegt, bei einem Heizkörper aber auch gerne bei 60, 65, 70 oder 75 Grad, je nachdem, wie viele Energieverluste ich auch im Gebäude habe. Das heißt, ich muss einfach schauen, dass dieses Delta möglichst gering ist, weil dieser Kompressor letztendlich über Strom läuft und der muss dieses Temperaturdelta halt irgendwie erbringen. Und wenn ich dann eine sehr große Differenz habe, dann habe ich letztendlich eine sehr hohe Stromrechnung. Und wenn ich dann meine gewünschte Vorlauftemperatur erzielt habe, dann wird die Wärme, ne, über die Heizkörper, über die Flächenheizung dann an die Raumluft abgegeben. Und wenn ich aber über die Fenster oder auch über die Fassade, über das Dach viele Wärmeverluste habe, muss ja auch viel Wärme nachströmen. Und deshalb ist es so wichtig, bei der Wärmepumpe zu schauen, wie sind die Rahmenbedingungen. Und deswegen kann es kein Allheilmittel sein, weil ich dann nachher einfach eine extrem hohe Stromrechnung habe. Also natürlich kann ich die in jedes Gebäude einbauen und es gibt auch sogenannte Niedertemperaturheizkörper, die haben eine extrem große Fläche, über die die Wärme dann abgegeben wird. Aber da brauche ich einen Fachmann, der sich das bei mir zu Hause anschaut, der eine Wärmebedarfsberechnung durchführt, der schaut, wie groß müssen die Flächen sein, damit ich im Winter nicht im Kalten sitze oder meine Strompreise nicht durch die Decke gehen. Und da muss man sich als Eigentümer, wenn man an einer Wärmepumpe überlegt, auch einfach schauen, was möchte ich vielleicht sonst noch für Maßnahmen durchführen. Also möchte ich meine Fenster austauschen. Wenn ich die Fenster austausche, muss ich aber schauen, was mache ich mit der Lüftung, damit ich nachher keinen Schimmel im Gebäude habe, weil das die Wärmebrücken, die ich im Gebäude habe, zum Beispiel durch auskragende Bauteile oder die Stahlbetondecke oben in der Zimmerecke, dass ich die Wärmebrücken nicht zu sehr in den Fokus rücke und dann nachher Schimmel habe. Und deswegen ist das ja ein sehr komplexes Thema. Und Ende des Jahres sind die Technologien ja auch geöffnet worden für die Biomasse. Wir hatten ja ursprünglich die Biomasse nicht mit anerkannt unter diesen 65%. Und ja, das ist ja jetzt wieder möglich, Pellets, Hackschnitzel, Stückholzheizungen auch einzusetzen im Bestand.
Jetzt haben wir ganz kurz mal auf eine spezielle Technologie geschaut. Gucken wir mal noch mal ein bisschen auf das Thema Einfamilienhäuser. Da ist ja, glaube ich, auch viele Ängste entstanden. Was passiert, wenn die eigene Heizung kaputt geht? Was man dann machen kann, machen darf? Vielleicht schaffen Sie mal ein bisschen Klarheit in diesem doch sehr angstgetriebenen Diskurs. Was passiert denn, wenn mir jetzt in meinem Häuschen die Heizung kaputt geht? Was für Optionen sind denn dann da?
Ja, also am besten ist es natürlich, dass ich mir jetzt schon Gedanken mache. Also ich weiß, was kommt oder was Fakt ist durch das GEG. Also jeder Eigenheimbesitzer sollte sich jetzt mit dem Thema auseinandersetzen. Schon, auch wenn die Heizungsanlage nachläuft, damit es eben einfach nicht so überraschend kommt, dass man sich jetzt vielleicht schon mal bei einer älteren Heizungsanlage mit dem Heizungsbauer zusammensetzt oder mit einem Energieberater und überlegt. Also ich denke, da ist die Zeit, wo die Heizungsanlage nachläuft, sehr wertvoll, um einfach in Ruhe zu schauen und nicht diesen Druck zu haben. Dann ist es grundsätzlich weiterhin möglich, die Heizungsanlage zu reparieren. Also jede Heizungsanlage, die kaputt geht, kann ich grundsätzlich reparieren. Und wenn die dann läuft, dann darf die auch gerne weiterlaufen. Das heißt, es zwingt mich keiner, diese Heizungsanlage auszubauen. So, da muss ich aber jetzt ganz kurz ein Aber noch einwenden. Das ist übrigens Aber und Wenn, das sind die Lieblingswörter im Gebäudeenergiegesetz geworden. Denn es gab auch schon bisher die Verpflichtung, dass Heizungsanlagen, die keine Niedertemperatur und keine Brennwertgeräte sind, nach 30 Jahren auszutauschen sind. Also diese Regelung ist nicht neu. Das sind diese alten Konstanttemperaturheizungsanlagen, die auch sehr unwirtschaftlich sind. Und da hat auch das bisherige GEG schon vorgeschrieben, dass die auszutauschen sind. Und diese Regelung haben wir da auch einfach weiterhin. Bei den meisten Geräten handelt es sich um Niedertemperatur- und Brennwertgeräte, so dass da auch die 30 Jahre keine Rolle spielen, denn die sind von dieser Verpflichtung ausgenommen. Der nächste Schritt ist dann, dass ich also grundsätzlich 5 Jahre Übergangsfrist habe. Also wir haben ja 2 verschiedene Wege. Zum einen kann ich schauen, wann muss meine Kommune eine Wärmeplanung vorlegen. Das ist je nach Gemeindegröße bis zum 1. Juli 2026 oder 2028, je nachdem, ob es weniger oder mehr als 100.000 Einwohner sind. Dann wäre also der nächste Schritt auch, mich mal zu informieren bei der Kommune oder in der örtlichen Presse, wie weit ist denn bei uns diese kommunale Wärmeplanung? Also wird es ein Nahwärmenetz, wird es ein Fernwärmenetz geben? Und dann habe ich also eine weitere Entscheidungsmöglichkeit. Und wenn ich das weiß, was da kommt, ja, kann ich das einfach mit in die Entscheidung mit einbeziehen. Und der nächste Schritt wäre dann zu gucken, möchte ich vielleicht eine gebrauchte Heizung einbauen, um weiter abzuwarten, bis es vielleicht eine Anlage gibt, die zu 100% Wasserstoff verbrennen kann, beispielsweise bei Gas jetzt. Und ich kann also eine gebrauchte Heizungsanlage einbauen und die auch bis zu 5 Jahre nutzen. Ich kann mir auch eine neue Gas- oder Ölheizung einbauen, dann weiß ich aber, dass ich ab dem 1. Januar 2029 mindestens 15% erneuerbare Energien mitnutzen muss. Ab 2035 sind es 30% und ab 2040 sind es dann mindestens 60%.
Wunderbar, vielen Dank. Was ist denn Ihre Zeit? Ich musste so ein bisschen schmunzeln, als Sie sagten, dann kann ja auch einfach warten, bis dann vielleicht dann mal der Wasserstoff kommt. Was ist denn so Ihre persönliche Zeitleiste? Also, was denken Sie denn, wie lange man dann erwartet, bis der Wasserstoff schon mal in den Thermen ankommt, wenn er denn dann ankommt?
Genau, also da gibt es halt noch ganz viele Fragezeichen. Zum einen, weil es halt flüchtiger ist als unser Gas und die Gasleitungen in manchen Bereichen gar nicht dafür ausgelegt sind, dass da Wasserstoff durchgeht, beziehungsweise die Verluste des Wasserstoffes auf dem Weg bis zum Verbraucher hoch sein können. Ich denke, das wird von Region zu Region unterschiedlich sein. Also gerade manche Bundesländer, wie zum Beispiel Baden-Württemberg, sind da ja schon sehr fortschrittlich, auch im Ausbau von Fernwärmenetzen. Andere Bundesländer, ja, hinken da so ein bisschen hinterher. Ich glaube, dass das regional sehr unterschiedlich sein wird. Aber es zeigt halt eben auch, dass die Technik noch gar nicht so weit ist. Also wir sind jetzt im Moment erst dabei, die Prototypen zu testen. Also erst im Laufe des nächsten Jahres wird es diese Heizungen geben, die den Wasserstoff überhaupt verbrennen können. Also da war die Gesetzgebung ein bisschen schneller als die Praxis. Das ist halt sehr schade, weil es letztendlich auf dem Rücken der Verbraucher ausgetragen wird, aus meiner Sicht.
Also ich entnehme, es gibt erprobte und auch kostengünstige Technologien, die heute schon verfügbar sind. Und es gibt die, die in weiter Ferne vielleicht mit gewissen Risiken irgendwann mal da sind. Darf natürlich jeder selber beurteilen, auf was er dann da am Ende geht. Aber Sie haben das ja auch wunderbar geschildert, welche Optionen es dann in Theorie und Praxis gibt. Vielleicht gucken wir noch einmal auf die Rahmenbedingungen. Sie haben ganz am Anfang, haben wir da einmal ganz kurz einen Haltepunkt gehabt, aber ich würde es gerne nochmal vertiefen mit Ihnen. Schon nochmal den Blick auf die aktuelle Gesetzgebung. Was ist denn aus Ihrer Sicht jetzt im Hinblick auf die kommunale Wärmeplanung, die ja auch noch dann jeweils dazu kommt, aber auch auf die Gesetzgebung jetzt aus dem GEG für die jeweiligen Bürgerinnen und Bürger zu erwarten? Also natürlich aus unterschiedlicher Perspektive, entweder aus Bestandsperspektive oder eben auch mit Eigentum.
Ja, da würde ich ganz gerne auf die europäische Gebäuderichtlinie blicken. Das ist vielleicht für die Verbraucher gerade oder für die Eigentümer gerade noch eigentlich ganz weit weg. Die europäische Gebäuderichtlinie steht kurz vorm Zieleinlauf. Da ist der Entwurf schon sehr konkret gefasst worden Ende letzten Jahres. Da wird eine Verabschiedung jetzt im ersten Quartal erwartet. Und da stehen letztendlich die Hausaufgaben für die unterschiedlichen Mitgliedstaaten, also auch für Deutschland. Die kriegen hier ihre Hausaufgaben formuliert. Und wenn man schaut, was dort beschlossen wird, dann wird das auch in naher Zukunft bei uns durch zum Beispiel das GEG Anwendung finden. Und da sind wir zum Glück weg von einer Sanierungspflicht. Da können alle privaten Eigentümer schon mal aufatmen, denn da war es ursprünglich geplant, dass es eine Sanierungspflicht geben sollte für die energetisch schlechtesten Gebäude in Abhängigkeit der Energieeffizienzklasse. Und das ist zum Glück vom Tisch, sodass ich davon ausgehe, dass wir in den nächsten Jahren, wenn ich ein Bauteil sowieso modernisieren möchte, ähnlich wie wir es ja jetzt auch schon mit der 10%-Regelung im GEG haben. Das heißt, wenn ich eine Fassade beispielsweise oder ein anderes Außenbauteil mehr als 10% ändere, dann muss ich prüfen, wie die energetischen Eigenschaften sind und muss gegebenenfalls den energetischen Zustand verbessern. Aber nur, weil ich es sowieso anpacke, weil ich sowieso daran arbeiten möchte. In dem Rahmen könnte ich mir auch eine Umsetzung in nationales Recht vorstellen, um die Anforderungen der europäischen Gebäuderichtlinie umzusetzen. Bei Nichtwohngebäuden sieht es da ein bisschen anders aus. Da sind schon die energetisch schlechtesten Gebäude auch im Fokus, die sogenannten Worst Performing Buildings. Hier könnte es also auch eine Sanierungspflicht geben. Und dann wird es für Neubauten eine Installationspflicht oder zumindest mal eine Pflicht geben, die Gebäude so vorzubereiten, dass ich da im Nachhinein auch eine PV-Anlage installieren kann. Das haben wir teilweise jetzt schon in den Bundesländern. Hier gibt es keine bundeseinheitliche Regelung, sondern da haben bis auf drei Bundesländer jedes Land eigene Gesetze, Verordnungen erschaffen. Teilweise ist es in die Landesbauordnung integriert, teilweise gibt es eigene Solargesetze. Das wäre so der Ausblick, was da dann kommt und was umgesetzt werden soll. Und die EU plant auch einen Ausstieg der fossilen Energien für Heizungsanlagen 2040. Also da wird Deutschland nochmal nachbessern müssen. Das heißt, alle Gas- und Ölheizungen, die jetzt im Moment laufen, da weiß man jetzt schon, dass dann, wenn das dann im nationalen Recht so umgesetzt ist, 2040 Schluss ist.
Also nicht nur von Bundesebene, aber auch von EU-Ebene wird da natürlich auch versucht, die Rahmenbedingungen zu gestalten. Ich glaube, das Schöne und das merkt man auch an Ihrer Antwort ist auch, dass es viele Optionen gibt, entgegen auch mancher medialer Berichterstattung wird keiner zu irgendwas gezwungen, sondern es steht jedem persönlich offen, einen dieser Lösungswege zu wählen, die da im Raum sind, wenn es denn notwendig ist. Kein wird die Heizung aus dem Keller rausgerissen, habe ich jetzt aus Ihren Antworten auch entnommen. genommen,
genau.
Wie es man teilweise korportiert würde. Vielleicht, weil ich glaube, das interessiert unsere Bürger und Bürgerinnen, die da auch zuhören, vielleicht dann doch ein bisschen. Wenn jetzt wir auf die Maßnahmen gucken, wo können die Leute sich denn beraten lassen? Also was sind denn Möglichkeiten, wo man sagt, da kriegt man eine objektive und auch gute, kundenorientierte Beratung ihrer Meinung nach?
Ja, also man kann bei den Verbraucherzentralen schauen. Das wäre der eventuell günstigste Weg, wenn da vor Ort was angeboten wird. Und dann besteht natürlich die Möglichkeit, die Energieberater zu kontaktieren oder die einzelnen Gewerke. Also zu schauen, welche Maßnahmen möchte ich durchführen und da mit dem Heizungsbauer sprechen, mit dem Fensterbauer sprechen. Das Charmante an einem Energieberater oder auch einem Architekten, einem Bauingenieur, also jemandem, der alle Gewerke im Blick hat, ist einfach, dass der Ihnen einen Sanierungsfahrplan schreibt und der muss ja nicht zu einem Zeitpunkt umgesetzt werden. Aber ich finde es ganz wichtig, dass man eine Immobilie gesamtheitlich betrachtet und schaut, was könnte man machen und wie können die Maßnahmen auch untereinander abgestimmt werden. Dass man jetzt nicht anfängt mit dem Austausch der Fenster und dann auf einmal feststellt, ups, da ist jetzt doch so viel Schimmel, ich brauche doch eine Lüftungsanlage. Dann fängt man mit der Lüftungsanlage an und dann merkt man, oh, die neue Heizungsanlage, da habe ich irgendwie gedacht, das wäre auch günstiger. Ich brauche so viel Energie, jetzt packe ich doch noch ein Wärmedämmverbundsystem von draußen auf. Also das ist sicherlich nicht der richtige Weg, sondern ich finde es halt wichtig, dass man die Immobilie gesamtheitlich betrachtet, dazu dann auch einen Kostenfahrplan hat, dass man schaut, wie was gefördert werden kann und dafür braucht man einfach den Fachmann. Und ob das jetzt der Energieberater ist, der Architekt ist oder auch ein Handwerksberuf natürlich. Es gibt auch Schornsteinfeger, Heizungsbauer, Elektriker, die das anbieten. Es gibt auch eine zentrale Stelle, da kann man gezielt nach Energieberatern suchen, nach der Postleitzahl. Also auch das wäre eine Option, dass man da einfach schaut.
Wunderbar. Das sind, glaube ich, nochmal gute Anhaltspunkte, um im Nachgang sich auch zu informieren. Das ist immer etwas, was wir auch versuchen, in dem Podcast zu vermitteln, dass das hier so ein bisschen der Ausgangspunkt ist, wo die Hörer sich mal ein Bild verschaffen können von Expertinnen und Experten, die Dinge eingeordnet bekommen, aber natürlich nicht aufhören sollen, sich zu den Dingen zu informieren, sondern eigentlich so ein bisschen auch ein Absprungbrett. Und in diesem Sinne haben wir auch am Ende, und leider geht die Zeit etwas jetzt schon dem Ende zu, eine Rubrik, wo wir unsere Gesprächspartnerin bitten, einen kleinen Lese- oder Hörtipp mitzugeben, damit genau das nämlich passiert, dass unsere Hörerinnen und Hörer die Möglichkeit haben, im Nachgang nochmal weiter bei den Themen sich zu informieren, dran zu bleiben, etc. Insofern, was ist denn für Sie auf der nächsten Urlaubsleseliste? Hoffentlich nicht nur das, aber vielleicht gibt es ja was.
Ja, ich habe lange überlegt, weil es gibt natürlich ganz viel Fachliteratur, was ich empfehlen kann. Aber ich habe mich für was ganz anderes entschieden. Und zwar heißt das Buch Wie Kinder heute wachsen. Das ist von Herbert Renz-Polster und Gerald Hüther, Kinderarzt und Hirnforscher. Ich finde es ganz wichtig, unseren Kindern zu zeigen, wie wichtig unsere Natur ist, wie wichtig unser Wald ist und finde, dass unsere Kinder das kennenlernen sollten, weil nur dann lernen sie es auch zu schützen. Und das ist ja genau das, was wir jetzt hier auch durch das GEG versuchen, nämlich unsere Umwelt zu schützen. Und ich finde, wir müssen da bei den ganz Kleinen anfangen, die einfach zu begeistern, wie wunderbar unser Wald ist und unsere Natur ist. Und ich glaube, jeder hat irgendwo Verknüpfungen zu Kindern, entweder die eigenen Kinder oder vielleicht Enkelkinder oder Nachbarskinder und die einfach zu begeistern. Und da ist das Buch Wie Kinder heute wachsen, erklärt das ganz wundervoll, was unsere Natur da für Potenzial hat. Das kann ich jedem nur empfehlen.
Großartig. Ein unerwarteter Tipp, aber umso schöner. Nein, das ist wirklich toll. Also wir machen das auch immer, dass wir dann so alle, also einmal im Jahr mindestens, aber eigentlich wollen wir es jetzt auch mal so zur Sommerpause machen, weil da sind ja viele dann auch auf dem Urlaubsabsprung und gucken nach Dingen, die sie nochmal lesen oder mitnehmen können, dass wir so die Leseempfehlungen unserer Gäste nochmal sammeln und auch publizieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht in dem einen oder anderen Korb dann auch liegt, weil es was, was ich offensichtlich, glaube ich, auch gut lesen ist. Also
ja,
wunderbar.
Auf jeden Fall.
Vielen Dank, Frau Nell. Ich habe viel gelernt. Das ist immer ein schöner Podcast. Man darf auch selber noch ein bisschen was lernen. Ich hoffe, den Hörerinnen und Hörern hat auch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Danke, dass Sie dabei waren. Und dann wünsche ich allen eine gute Zeit und hoffe, wir sehen uns dann zum nächsten Mal wieder oder hören, besser gesagt.
Ja, vielen Dank, Frau Klein.
Das war der Podcast Energiezukunft im Dialog der Stiftung Energie und Klimaschutz. Wir danken Ihnen fürs Zuhören. Mehr Informationen über unsere Formate finden Sie in den Shownotes und auf unserer Webseite.